Ja, lieber François, du hast uns heute wieder drei Knaller-Aktien aus unserem BX-Musterportfolio mitgebracht. Starten wir sofort rein. Welcher Titel ist als erstes dran?
Es geht um Palo Alto Networks, ein Titel, der richtig groß in Amerika ist. Marktkapitalisierung 133 Milliarden US-Dollar, wenn das vergleicht mit der UBS, dann sind das ganz andere Größenverhältnisse. Und das Unternehmen ist natürlich in einem Bereich tätig, Cybersecurity. Das ist momentan das wichtigste und spannendste Thema, das es an der Nasdaq gibt. Und darum ist dieser Titel richtig abgerauscht in den letzten Tagen.
Ja, und wer sind die großen Konkurrenten oder Mitbewerber in Amerika?
Es gibt noch eine israelische Firma, die auch in New York notiert ist. Das ist Checkpoint Software. Und das ist natürlich der ganz große Konkurrent. Aber Palo Alto Networks spielt eine andere Größenordnung von der Marktkapitalisierung und natürlich von der Verbreitung, auch von den Produkten her, ganz weit vorgeschritten. Und aus diesem Grund hat jede Firma, die im S&P 500 ist verbunden mit Palo Alto Networks, und das macht diese Aktie richtig spannend.
Ja, Marktkapitalisierung hast du schon gesagt, aber du schaust natürlich auch die Unternehmenszahlen insgesamt an. Starten wir rein in die Zahlen. Welche sind am besonders herausstechend?
Also ich muss hier ganz etwas Kleines noch im Voraus sagen. Diese Aktie zahlt keine Dividende. Das heißt, es ist nicht die perfekte David-Schere, aber man muss sagen, die Wachstumsaussichten sind absolut überragend. Also kommen wir zu den Zahlen. Der Umsatz lag im 2022 bei 5,5 Milliarden und geht rauf auf 12,14 im Jahre 2017. Das heißt über 140%. Punkt Nummer 2, die EBIT geht rauf von 1,047 Milliarden auf 3,591. Du siehst hier prozentual massiv mehr wie der Umsatz. Das spielt sich auch in der EBIT-Marge. Die geht rauf von 19,04 auf 29,56. Warum ist das wichtig? Weil alles, was über 20% ist, bei den sinkenden amerikanischen Zinsen in den kommenden 3 bis 6 Monaten, wird den Buchwert dieser Aktie regelrecht nach oben explodieren, weil auch der Buchwert, der geht rauf von 0,353 US-Dollar im 22 auf 18,68. Du siehst, da ist wirklich Menge Holz dabei. Einfach der Nachteil, muss ich ganz offen nochmal sagen, keine Dividende, aber es ist ein fundamentaler Bewertungsabschlag, haben wir momentan von 10,5% zum aktuellen Börsenkurs.
Wo kommt das Umsatzwachstum her aus seiner Sicht?
Einfach, dass jede Firma braucht diese Software, diese Komponenten, um gegen Cyberangriffe sich gewappnet zu haben. Und natürlich gehst du immer zu der Nummer 1 in diesem Bereich. Und das ist momentan Palo Alto Networks. Und wenn du siehst, wie viel Geld sie verdienen momentan mit diesen Systemen, dann weißt du, dass die Forschung relativ stark vorangetrieben werden kann, was die Konkurrenz nicht in diesem Maße machen kann, wie Palo Alto Networks. Das heißt, wir haben hier eine richtig gehende Burggrabenaktie, die wir suchen. Einfach nochmal gesagt, ohne Dividende.
Ja, die Aktie ist relativ neu im Musterportfolio, ziemlich genau einen Monat, also im November aufgenommen worden. Ja, wie hat sie sich entwickelt? Auch davor schon sehr gut gelaufen, oder?
Also ich muss sagen, die letzten 5 Jahre absolut verrückt. Warum? Plus 425,2% versus 102,1% für den Index und über ein Jahr plus 31,7% versus 29,6%. Aber ich bin der Meinung, im 25 wird diese Aktie nochmal richtig durchstarten, weil dann erstmals die EBIT-Marge massiv über der 20%-Marke ist und das wird diesen Aktienkurs richtig nach oben treiben gegenüber dem S&P 500.
Was ist das größte Risiko bei so einer Firma, die sich so spezialisiert hat auf ein Thema, dass es Nachahmer gibt?
Oder? Ja, aber ich glaube nochmal kurz gesagt, wenn du so viel Geld in die Forschung reinvestieren kannst, dann hast du natürlich einen Burggraben, vielleicht ist nicht immer die beste Technologie, aber du hast natürlich richtig viel Geld, was die Konkurrenz nicht hat. Du musst einen sehen, Checkpoint ist von der Marktkapitalisierung ganz viel kleiner, hat natürlich einen Erfahrungsvorsprung gegenüber Palo Alto Networks, aber jetzt mit dieser Masse, die Palo Alto Networks bewegen kann, wird diese Aktie und diese Firma massiv nach oben streben.
Ja, ein Zinsniveau hast du schon angesprochen. Du gehst auch von weiteren Zinssenkungen aus. Sollte auch in die Karten spielen der Firma, oder?
Ja, also ich gehe jetzt nicht so aggressiv wie die Wall Street Banken wie Goldman Sachs und JP Morgan, wo sagen, 0,5 bis 1% hoch. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Auch wenn jetzt heute Nachmittag die Zahlen aus Amerika relativ schlecht waren. Man weiß ja nie genau, welche politische Komponente diese Zahlen hinter sich haben. Aber wenn wir nur 0,5% bis im Sommer 2015 nach unten gehen, die kurzfristigen Zinsen, was ich als realistisch anschaue, dann wird das nochmal richtig Treibstoff geben auf diese Aktie, weil ja diese Aktien verglichen werden, diese Technologiewerte mit den aktuellen Zinsniveaus. Und man muss immer sagen, es gibt eine Bewertungskorrektur und in diesem Fall ist sie positiv für Palo Alto Networks, weil die Attraktivität von Obligationsanleihen bei diesen Zinssätzen ist nicht mehr so hoch wie vor einem Jahr oder eineinhalb, weil ja das Zinsniveau nach unten geht und da kannst du für einmal auf diese Dividendenausschüttung verzichten.
Ja, und die Zinssituation betrifft natürlich die anderen Unternehmen, die wir besprechen auch. Schauen wir den zweiten Titel an. Wir bleiben in Amerika, wenn ich es richtig gesehen
habe. Ja, das ist Pfizer, ein alter Bekannter von mir. Den schaue ich seit über 10 Jahren an. Und die Performance über 10 Jahre, das ist absolut verrückt. Die Firma absolut top positioniert. Warum top positioniert? Sie ist die Nummer 1 in Sachen Bankensoftware. Du weißt, die amerikanischen Wall Street Banken und Regionalbanken sind momentan, laufen extrem gut. Amerika bekommt ein neues Bevölkerungswachstum, hat dadurch gute, nicht optimale Voraussetzungen für das Wachstum. Aber du weißt ja, dass Amerika relativ stark profitiert von Silicon Valley und da läuft es richtig gut. Das heißt, die Finanzierungen, die stattfinden momentan bei den Regionalbanken und den größeren Banken, die laufen auf Hochtouren und das macht richtig Freude. Und wenn du natürlich eine Software dazu hast, das ganze Software-Packages, um die zu laufen zu lassen, dann bist du natürlich in einer boomingen Industrie. Das heißt, du wirst immer wie mehr Banken haben, die Bilanzsummen der Banken werden wachsen, die Nachfrage nach elektronischen Zahlungssystemen, die wir jetzt kennen über PayPal und Konsorten, Mastercard, wird nochmals größer werden. Das heißt, wir werden immer wie mehr elektronische Zahlungen haben. Du siehst es selber, wenn du im Tankstellenstopp bist, in Zürich oder wo auch immer, man liebt eine Kreditkarte und das Geld weniger. Warum? Einfache Abwicklung, A, und B natürlich das Risiko, dass die Tankstelle überfallen wird um 11 Uhr nachts, ist nicht mehr so groß wie in der Vergangenheit, weil nicht mehr Geld dort ist, sondern nur elektronische Zahlungsströme. Und das heißt, dass genau eine Fiserv hier extrem gut positioniert ist.
Und was machen die genau? Ist das ein Kernbankensystem oder was machen die?
Ja, das ist ein Kern, also nicht ein super spezifisches System, weißt du, für Private Bank oder Trading. Das ist ein Kernbankensystem, das in jeder Bank ist. Natürlich probiert natürlich Fiserv jetzt in das Private Banking reinzukommen und das Investment Banking. Aber ich sage dir ganz offen, wenn du schon nur die Regionalbank und die großen Banken hast, die Kernbanken hast, mit einer Softwarelösung, dann bist du die absolute Nummer 1 und du hast ein Wachstum, das extrem ist. Warum? Weil wie in Amerika und der Schweiz probiert man alles zu rationalisieren, schneller zu machen, die Verarbeitung nicht mehr tagelang stehen zu lassen, über Nacht. Das heißt, Fiserv wird momentan richtig stark nachgefragt und es gibt weniger Konkurrenten, als man sich das vorstellt, wie vor 10 oder 20 Jahren, wo noch die großen Wall Street Titel, wo ich sage dann Deck und wie die alle hießen, waren in diesem Sektor dabei. Das hast du nicht mehr. Jetzt hast du den Spezialisten und das ist Fiserv.
Ja, und wenn du sie schon so lange verfolgst, hast du auch die Zahlen genau angeschaut, nehme ich an.
Ja, gerne habe ich das. Aber zuerst einmal kommen wir zu den Zahlen. Das ist relativ wichtig. Zuerst einmal der Umsatz lag im 2021 bei 16,226 und er sollte raufgehen auf 22,534. Die EBIT sollte raufgehen von 5,21 auf, und jetzt kommt die Spannung, auf 9,288. Und dann erkläre ich auch, warum dieser Titel bei uns im Portfolio ist, auch wenn es eher langweilig ist. Das ist die EBIT-Marge, die geht rauf von 32,1 im 2021 auf 41,22. Das heißt, du hast hier ein langweiliges Unternehmen mit einer extrem hohen EBIT-Marge und der Gewinn pro Aktie, der springt von 1,99 auf 9,62 $. Das heißt, du hast hier den absoluten David-Scheren-Titel, aber leider ohne Dividende. Aber ich kann dir ganz offen sagen, lieber David, wenn du diesen Sprung, der Gewinn pro Aktie, nochmal von 1,99 auf 9,62 erlebst, dann brauchst du eigentlich keine Dividende.
Ja, und Performance auch schon gut gelaufen?
Nicht schlecht. Also mal so im letzten 12 Monate plus 51,2 versus 29,6 und über 3 Jahre 102,3 versus 29,3. Das heißt, du hast hier wieder einen absoluten Überflieger. Aber wie ich gesagt habe, nicht die super heißen Nasdaq-Titel, nicht ein Banktitel, sondern ein relativ sehr konservatives Unternehmen. Ich bin der Meinung, du wirst diesen Titel in den nächsten 5 bis 6 Jahren immer bei uns im Portfolio haben, außer er würde nachhängen mit dem S&P 500, aber davon gehe ich nicht aus. Das heißt, wir haben hier einen Titel, das sage ich nochmals, wo der Buchwert massiv ansteigt, die Gewinn pro Aktie überproportional, das heißt nicht mal bei einer Technologiewert, und du hast ein kernsolides Business, weil die Banken brauchen dieses System. Das heißt, sie werden relativ lange bei Fiserv bleiben und eher weniger wechseln, wie das in der Vergangenheit der Fall war.
Konkurrenzsituation haben wir schon angesprochen. Sonst irgendwelche Risiken, wie du siehst?
Ja, ich meine, wenn jetzt die Banken Probleme hätten in Amerika, ich meine, wenn die Zinsen auf 10% gehen würden, die Kurzfristen, oder wir hätten viele Ausfälle, Kreditausfälle, dann würde das ein Problem sein mit dem amerikanischen Bankenwesen. Natürlich gibt es neue alternative Zahlungsformen wie Bitcoin und Konsorten, aber das Kernbanking, das wir jetzt sehen, das relativ sehr sophistiziert ist, mit Kreditvergabe, mit Hypotheken, mit Private Banking, das brauchst du, eine Top-Software, Systeme, und da ist Fiserv natürlich an erster Linie gefragt. Und darum glaube ich, dass die Zukunft relativ gut aussehen wird bei Fiserv. Aber, muss man ganz offen sagen, es ist, wie die Amerikaner sagen würden, kein fancy Titel, es ist eher langweilig. Aber wenn ich die Zahlen anschaue, muss ich sagen, lieber David, perfekt, die David-Share mit einem kleinen Abschluss, dass du keine Dividende bekommst.
Kommen wir wenigstens beim dritten Titel, wir bleiben beim Tech, auf der Tech-Seite. Sind wir da wenigstens bei der David-Share oder bin ich heute enttäuscht?
Nein, du bist heute nicht enttäuscht. Ich muss dir ganz offen sagen, es ist ein Titel, den ja, die Leute kennen ihn eigentlich nicht so, aber sie benutzen ihn eigentlich jeden Tag. Das ist Motorola Solutions. Motorola Solutions ist 78 Milliarden Dollar schwer, macht diese Software-Packages und Komponenten für Handys, ist natürlich in einem absoluten Wachstumsbereich tätig. Klar gibt es hier mehr Konkurrenz, weil hier die Einstiegshürden nicht so groß sind. Ich denke da an Qualcomm und Konsorten. Aber das Unternehmen macht richtig Freude, wenn man die Zahlen anschaut. Ich komme zu den Zahlen zuerst mal. Umsatz lag im 2021 bei 8,17 Milliarden US-Dollar und geht rauf auf 12,157. Das ist einmal den ersten Teil der David-Share. 40% Wachstum, finde ich gut über 5 Jahre. Dann die EBIT-Marge, also am EBIT, geht von 2,117 Milliarden US-Dollar auf 3,67. Und die EBIT-Marge, das ist eine kleine Verwechslung, geht von 25,91% auf 30,24. Das heißt, 30,24 bei sinkenden Zinsen, absolut Fairytale, super für die Investoren. Und Dividende geht rauf von 2,92 US-Dollar auf 4,237. Das ist 35%, das kann man mitnehmen, aber wenn du anschaust, die EBIT-Marge, die geht nochmal rauf um 5% und das EBIT geht über, sage ich, 45% nach oben. Das heißt, wir haben hier einen Gleichklang der Startzahlen, die Zahlen, die ausgezahlt werden, und das macht diese Aktie richtig spannend. Und ich sage es nochmals, lieber David, diese Aktie, die wir heute vorstellen, die haben ein Low Beta, aber haben eine sensationelle Outperformance gegenüber dem Index, und das macht diese Papier richtig spannend. Und vielleicht ein letzter Hinweis, bevor wir zu der Performance kommen. Es ist wichtig, jetzt gerade bei Motorola Solution, dass du einmal im Jahr die Dividende in neue Aktien reinvestiert, weil dann hättest du eine noch bessere Performance, wie wir sie ausgerechnet haben. Warum haben wir es ausgerechnet? Heißt bei uns, dass wir die Dividende nicht reinvestieren in unserem System, sondern einfach stehen lassen, weil wir nie wissen, wie groß ist das Portfolio eines Investors oder eines Zuschauers. Dann sagen wir nehmen den Aktienkurs, die Performance plus die Dividende, aber tun sie nicht reinvestieren. Hätten wir die Dividende reinvestiert zu super günstigen Preisen, wäre natürlich die Performance noch besser gewesen. Aber kommen wir zu den Performance. Über ein Jahr plus 49,8 versus 29,6 und über fünf Jahre 208,1 versus 102,1. Das heißt, mehr als ein Verdoppler. Und du weißt ja, bei jeder Bank sucht man nur schon 1 oder 2% im Jahr den Index zu schlagen. Hier bei unserer Empfehlung ist es über 106% in fünf Jahren dividiert durch 5. Das ist ja über 20%. Und wenn wir jetzt nochmal zum Schlussgedanken kommen mit der Dividende reinvestiert, hättest du jedes Jahr, wenn du die Dividende reinvestiert hättest, hättest du nicht nur 208,1% gemacht, sondern einiges mehr. Und das macht diese Aktie für den langfristigen Investor richtig spannend. Aber nochmals gesagt, die Marktreserve ist bei 78 Milliarden, das ist okay, das ist kein super spannender Titel, aber ich bin der Meinung, dass dieser Titel vielleicht in der Zukunft ein Übernahmekandidat ist, weil die fundamentalen Kennzahlen sind ausgezeichnet und wir haben hier keine Bewertungsprämie, wie zum Beispiel bei Nvidia und Konsorten.
Gerade auch für Privatanleger, die uns zuschauen, die Frage, zur Dividende. Wir haben das schon öfters erklärt, dass wir sagen, dass es Reinvestieren am meisten Sinn macht. Gibt es irgendwelche Gründe, wo du sagst, in diesem speziellen Fall macht es jetzt keinen Sinn, die Dividende reinzuinvestieren?
Also wenn ich jetzt die Zahlen anschaue und sage, wir sind ein konservativer Titel. Es ist immer die Frage, bei der Dividende reinvestieren, bist du im richtigen Moment dabei oder nicht, oder? Und ich sage es immer, bei dieser Aktie hast du eine Buchwertsteigerung, das Dividenden steigen, das Umsatzrendite steigen, also EBIT-Marge geht drauf, du hast einen Umsatz steigen, du hast alle Komponenten, die nach oben gehen, oder? Solange all diese vier, fünf Komponenten nach oben gehen, macht es Sinn, die Dividende zu reinvestieren. Wenn aber nicht der Trend nach unten kippt, das heißt, wenn auf einmal die Umsatzrendite nach unten fliegt oder die Dividendenausschüttung auch sich reduziert, dann macht das keinen Sinn, weil das ist ein erstes Zeichen, dass der Peak, sagt man in Englisch, einfach erreicht ist. Aber wenn ich jetzt diese Zahlen anschaue, bin ich eher auf der Meinung, es ist eher konservativ. Es sind keine Umsatzrenditen in der Höhe von 55% oder 60%, sondern es ist wirklich konservativ. Und das macht richtig Spaß, weil ich finde auch diese Politik, die das Unternehmen führt momentan in Sachen Dividendenausschütt, das macht Spaß. Es sind keine Pennies, wie soll ich sagen, sondern es ist richtig Geld schon, was du bekommst. Und wenn du jetzt halt 1000 Aktien hast, dann fängt es langsam an Spaß zu machen. Aber ich sage ganz offen gesagt, wenn du nur 1000 Aktien hast, musst du ein oder zwei Jahre warten, bis die Dividende reinvestiert, weil die Kosten fressen die eigentlich relativ viel auf. Oder wenn du jetzt nicht 10.000 hast von Motorola Solution, kann ich dir sagen, lieber David, dann darfst du auch jeden Quartal die Dividende reinvestieren, oder? Weil dann macht es nicht so viel aus und hast sicher bessere Konditionen bei der Banken. Aber ich finde es ganz wichtig, dieses Dividendenkonzept ist ja extrem wichtig. Vielleicht noch eine Schlussbemerkung. Wenn man 60 Jahre S&P anschaut und die Performance genau anschaut, dann siehst du, dass ungefähr 35-36% der Gesamtperformance des S&Ps aus den Dividenden ist. Und wir haben ja nicht in diesen Berechnungen auch noch gerechnet, dass man die Dividende reinvestiert. Wir haben einfach gesagt, Performance, ein Teil, und Dividende, der zweite Teil. Aber wenn wir jetzt diesen Gral finden des Investierens über den BX Morning Call, dass wir genau diese Aktien suchen, dieses David-Sharing-Konzept vollfüllen, dann haben wir natürlich richtig Chance, dass hier nochmal eine zusätzliche Performance-Quelle kommt. Aber ich sage es immer wieder, Past Performance ist not Future Performance. Wir können nicht die Zukunft vorwegnehmen. Was in der Vergangenheit ist, können wir nicht auf die Zukunft legen. Aber ich bin der Meinung, um zum Schlusspunkt zu sagen, diese Aktie ist optimal für die Leute, die die Dividende reinvestieren möchten. Aber, wichtig gesagt, sie brauchen 2.000 oder 3.000 oder 4.000 Aktien, bevor es wirklich Sinn macht, hier die Dividende nicht stehen zu lassen, sondern zu reinvestieren, weil du hast natürlich auch Kosten von der Bank.
Ja, die sehr gute Performance des BX Morning Call Index hast du schon angesprochen. Wollen wir vielleicht abschließend, das ist die letzte Sendung dieses Jahr,
ja, richtig,
auch den Schweizer Aktienmarkt vielleicht noch kurz anschauen. Ich denke, wir sind so der einzigste Index Europa und vielleicht auch nicht weltweit, aber wenn man insbesondere nach Amerika schaut, der, wenn wir froh sind, wir haben noch ein paar Handelstage im Positiven, abschließt hoffentlich.
Ja, richtig.
Alle anderen Indizes 20-30% im Plus. Was ist das Problem in der Schweiz gewesen dieses Jahr?
Ja, ich glaube, wir haben große Probleme gehabt in der Allocation. Es gibt 4, 5 super Werte. Ich denke an Lonza, Sika, ABB und Konsorten. Aber du hast viele, die sogenannte Mitläuferaktien sind. Das Problem war im letzten, aus diesem Jahr 2024, dass eine Richemont erst jetzt in den letzten 3 bis 4 Tagen richtig nach oben gezogen ist.
Nestle minus.
Ja, Nestle, Novartis, Roche, das ist einfach nicht mehr das, was es früher war. Und die UBS, die ist wieder ein bisschen gekommen. Aber man muss einfach sagen, es ist nicht mehr diese Zugkraft, die man in der Vergangenheit hat, weil die Bewertungen dieser Schweizer Titel relativ schon hoch sind. Und ich sehe momentan auf die Musik, speziell in Amerika, Technologie. Aber wie gesagt, Private Equity, denke ich da an Ares Management, KKR, alles unsere Titel, die laufen wie verrückt. Das ist gegenüber einer UBS, musst du einfach sagen, das sind Längen. Und wir haben natürlich auch das Problem, dass Novartis und Roche nicht in diesen heißen Themen sind, mit der Abnehmensspritze, wie das Eli Lilly, Novo Nordisk sind. Das heißt, du hast momentan diese Leadership, die wir in der Vergangenheit gehabt haben, die Schweizer Titel, die ist nicht mehr vorhanden. Auch, sage ich nochmal, Nestle hat leider zu viel Konkurrenz, ist ein Top. Und ich sage immer wieder, Nestle finde ich eine super Firma, aber die Konkurrenz ist zu groß. Und du hast die Margen gedrückt werden und die Innovationskraft der amerikanischen Hersteller, wie auch der Franzosen, momentan im Lebensmittelbereich, sind einfach wirklich bahnbrechend. Und da muss man einfach schauen, was passiert. Und ich muss einfach ganz offen sagen, 2025, wenn man das BX Morning Call Portfolio anschaut, muss man einfach sagen, ja, die Schweiz hat momentan ein Performance-Problem. Und das wird sich nicht so schnell lösen. Wir haben vielleicht 2, 3 Werte, die auf die nächste Zeit gut laufen. Aber ich komme vielleicht zum Schlusspunkt und sage, wenn du jetzt die Swiss Re vergleichst über 5 Jahre mit dem Unike, dann hast du wahrscheinlich mit dem Unike doppelt so viel Rendite erzielt wie mit der Swiss Re. Und das heißt, dass die internationalen Investoren werden jetzt eher auf eine Munich Re setzen wie auf eine Swiss Re. Das Gleiche sehen wir jetzt auch bei den amerikanischen Banken. Vergleichst du JP Morgan mit UBS, dann musst du sagen, naja, oder noch krasser mit Vontobel, weil UBS war eine Spezialsituation, wo wir ja nicht genau wissen, was passiert mit der rechtlichen Situation aufgrund des Merger zwischen Credit Suisse und UBS. Aber wenn du eine UBS, wenn du jetzt eine Vontobel anschaust, wenn du eine Partners Group anschaust, sind alles Finanzwerte und das mit einer JP Morgan oder mit Ares Management oder KKR oder Blackstone vergleichst, dann musst du sagen, sorry, tut mir leid. Das Schweizer Bankenwesen hat einen super Ruf, aber momentan läuft die Musik einfach ganz klar in Italien mit UniCredit und den Private Equity Häusern, die richtig stark laufen. Und da hat die Schweiz momentan das 2 auf dem Rücken.
Dann noch eine allerletzte Abschlussfrage. Markt nächstes Jahr, Aktienmarkt, bist du weiter positiv gestimmt? Also wir haben keine Glaskugel, ich will keinen Stand von nächsten Weihnachten haben, aber insgesamt bist du schon positiv gestimmt.
Ich bin selektiv positiv. Ich glaube, das Wichtige, was wir auch unseren Zuschauern immer wieder vermitteln im BX Morning Call, ist, dass wir aus diesem 40.000 Aktienmodell wirklich diese 22 Top-Werte herausstellen. Und wir haben wirklich dieses Jahr wirklich gut gearbeitet, sogar sensationell, wenn man das darf sagen. Und ich glaube, wir werden mit dieser Kombination, die wir jetzt haben, kombiniert mit der David-Schere, werden wir natürlich probieren, nochmals ein absolut verrücktes Jahr hinzukriegen. Aber, was ich immer den Leuten sage, wir sind keine Spekulanten, wir wollen keine Teslas in diesem Portfolio haben, weil wir nie genau wissen, was passiert, auch wenn man Tesla haben hätte sollen im 2014. Aber wir haben ganz klare Richtlinien als Börsenbetreiber, dass wir nicht Titel nehmen dürfen, die ein überhöhtes Kursgewinnverhältnis haben, weil sonst fallen sie aus dem Ranking raus. Und wir glauben an die Langfristigkeit unserer Strategie. Und da macht es uns ja nicht nervös, weil wir Tesla nicht dabei haben.
Ja, dann dir ganz herzlichen Dank für das Jahr 2024. Freue mich natürlich riesig auf das neue Jahr im Januar dann, wenn du uns im Januar die ersten 3 Knalleraktien präsentieren wirst. Herzlichen Dank, lieber Froswa. Und liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis Januar.